Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Mein Name ist Nicola Wohlert und heute begrüßen wir gleich zwei Gäste vor dem Mikrofon. Zum einen ist das Professor Dr. Christian Stiegler. Christian ist Direktor von Guiding Light, einer internationalen Organisation für Ethik und Nachhaltigkeit in Technologien. Und er beschäftigt sich schon viele Jahre mit künstlicher Intelligenz. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Dankeschön, hallo.
Und mit von der Partie ist heute auch Manuel Hüttel. Manuel ist Partner und Geschäftsführer der PR-Agentur Milk & Honey in München. Manuel ist Experte für KI, aber auch Experte für Kommunikation. Nun kann man sich fast schon denken, was das Thema heute sein wird. Klar, wir wollen über künstliche Intelligenz in der Kommunikation, ihre Auswirkungen darauf und über Regelwerke für den Einsatz von KI sprechen. Willkommen, lieber Manuel. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute mit dabei sein könnt.
Hallo, servus.
Und nicht zuletzt ist aus der Runde der News Aktuell Podcast Host, wir sind nämlich ein paar mehr, heute mit dabei meine liebe Kollegin Beatrix Thar. Willkommen, liebe Bea.
Hallo in die Runde, hallo lieber Manuel, hallo lieber Christian und hallo liebe Nico. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
So, wollen wir loslegen. Manuel, ich habe es ja eingangs schon gesagt, du bist Partner und Geschäftsführer der internationalen PR-Agentur Milk & Honey, die im Mai 2020 ihre Tore in München geöffnet hat. Du bringst mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation mit und das ist bemerkenswert, immer auf Agenturseite, nie auf der Seite eines Unternehmens. Warum und was hat dich an der neuen Aufgabe bei Milk & Honey so gereizt?
Also ich muss ganz kurz nur korrigieren. Wir sind tatsächlich erst seit 2022 ganz frisch am deutschen Markt, also noch jünger.
Ja, habe ich 2020 gesagt? Ich habe hier stehen 2022, Entschuldigung.
Ist ja egal, 2 Jahre hin oder her, was macht es schon? Ja, ich bin natürlich mit meinen jetzt über 20 Jahren am Buckel ein alter Hase im Geschäft und muss wirklich sagen, dass mich die Aufgabe bei Milk & Honey nochmal insbesondere gereizt hat, sozusagen auf dem Zenit meiner Karriere, weil ich der Meinung bin, dass das Angebot oder auch die Positionierung von Milk & Honey schon sehr besonders ist. Mehrheitlich gehört die Agentur nämlich den Mitarbeitern. Das ist allein schon, finde ich, eine tolle Sache, ein Unterscheidungskriterium und zeigt auch das Commitment, ja, zu den Mitarbeitern. Und darüber hinaus sind wir auch Teil des B-Corp-Movements, muss man sagen. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, die sich speziell um ESG-Themen kümmert, also tatsächlich um das groß bescholtene Thema Purpose. Und das hat mich einfach angesprochen, ja. Und zwar auch hier weg von den Plattitüden und von diesen Marketingfloskeln. Ja, wir kümmern uns um den Planeten und dann passiert hinten dran nichts. Lassen wir uns alle 3 Jahre tatsächlich auditieren für die Dinge, die wir tun. Und das ist auch ein tolles Commitment und passt einfach wunderbar in mein Wertegerüst. Und deshalb bin ich eingestiegen und bin jetzt verantwortlich für den Bereich Zentraleuropa und es entwickelt sich alles sehr schön und positiv.
Und warum immer auf Agenturseite?
Ja, das hat einfach den schlicht und ergreifend wahrscheinlich den Grund, ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen, aber wahrscheinlich ist der Grund schon darin zu sehen, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin, der nie stillhalten kann und ganz unterschiedliche Themen einfach braucht, weil es mich interessiert und weil es mich antreibt. Ja, ich bin da sehr umtriebig und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, in einem Unternehmen hängen zu bleiben, selbst wenn da vielfältige Themen zu bearbeiten sind. Aber diese unterschiedlichen Facetten in einer Agentur, das hat mich schon seit jeher angesprochen.
Ja, spannend. Beim Christian ist es ja so ein bisschen ähnlich, beziehungsweise dieser Wechsel, der hat ja bei dir schon stattgefunden, finde ich auch ganz spannend. Nico hat es ja schon in der Anmod angeteasert, du bist Direktor von Guiding Light, das ist eine internationale Organisation für Ethik und Nachhaltigkeit in Technologien und ja, da beschäftigst du dich ja schon seit vielen Jahren unter anderem mit Virtual Reality und künstlicher Intelligenz. Begonnen hast du aber deine berufliche Laufbahn als Journalist, was ich ganz spannend finde. Du warst unter anderem bei Die Presse und auch beim ORF und hast dann aber gewechselt und zwar in die Wissenschaft und hast eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Wie kam es bei dir zu diesem Wechsel?
Das frage ich mich auch. Ich glaube, so eine Biografie macht erst im Rückblick Sinn. Ich versuche, Erklärungen zu finden, was ich überhaupt derzeit bin. Ich sage immer Spaß, aber ich bin ein Creative Disruptor. Ich mache die Dinge, die mir Spaß machen und bewusst dort, wo es so noch nicht stattgefunden hat. Ich habe versucht, immer Dinge zu erklären, also unbewusste Dinge zu erklären. So gesehen ist das wissenschaftlich ja gar nicht so weit weg vom Journalismus. Es sind halt unterschiedliche Methodiken. Ich versuche, Wissenschaft auch immer greifbar zu machen, unabhängig in meiner Forschung oder bei meinen Studierenden. Dass sie auch sehr komplexe Sachverhalte verstehen, ist wahrscheinlich das falsche Wort manchmal, aber sensibilisiert werden dafür. Wir reden auch heute über ein Gebiet, das sehr, sehr schwierig ist, in seiner Komplexität selbst in einem Podcast zusammenzufassen, ohne Dinge auszulassen. Und das begleitet mich eben jetzt schon seit vielen Jahren. Wir haben im letzten Jahr eine riesengroße weltweite Kampagne für die UNICEF gemacht, für Kinder in der Ukraine, mit Leuten wie die Rolling Stones und Nick Cave und Kylie Minogue und Coldplay. Und da würde man jetzt auch fragen, warum macht das der Christian? Ja, keine Ahnung. Also ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Und so ergibt sich das dann.
Vielleicht kannst du dann doch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz einordnen, was Guiding Light eigentlich macht.
Wir sind aus der Tech for Good Entwicklung herausgegangen. Es ist eine globale Strömung, wo sich hauptsächlich Social Entrepreneurs, aber auch viele Akademikerinnen, Akademiker, Aktivistinnen, Aktivisten, aber auch Künstler, Künstlerinnen sich einsetzen, um Technologien für positive soziale Zwecke zu nutzen. Also ganz bewusst jetzt nicht kommerziell angehaucht, wo das sehr, sehr häufig der Fall ist. Und es gab, das war so ungefähr 2019, wie das angefangen hat, es gab damals keine globale oder internationale Organisation, die das vorangetrieben hätte, sondern immer nur so dezentralisierte, aktive Momente, wo Personen etwas versucht haben. Und ich bin auch einer der Schlechtesten, der über Guiding Light sprechen kann, weil wir ganz bewusst Menschen bei uns in Führungspositionen haben, die aus Bereichen kommen, die normalerweise in diesem ganzen Tech-Zirkus nicht in den Vordergrund gerückt werden. Also Frauen, People of Color, LGBTQIA+-Community zum Beispiel. Also ganz bewusst Menschen, die eben nicht dieser weiße Typ sind, die da draußen sitzen und erklären, wie in 20 Jahren die Welt aussieht. Ich mache es halt auch mit, ja, weil ich halt sehr gerne rede. Das heißt, wir unterstützen sehr, sehr viele karitative Einrichtungen, Charity-Organisationen, wir arbeiten mit der Caritas, mit der UNICEF, mit War Child, Greenpeace, WWF. Also Organisationen, die seit vielen Jahrzehnten viele positive Dinge in unserer Gesellschaft tun, aber oft nicht die Ressourcen haben, sich überhaupt mit Technologien auseinanderzusetzen, geschweige denn mit der Fragestellung, wie diese Technologien ihrem Klientel oder ihren Themen helfen könnten. Und gleichzeitig beobachten wir natürlich oder unterstützen regulative Maßnahmen oder sind auch manchmal sehr kritisch, wenn sie nicht so gut funktionieren und versuchen insbesondere auf Gesellschaftsschichten zu achten, die in diesem Technikdiskurs eher auf der Seite liegen bleiben. Und unabhängig, ob das sehr junge Menschen sind, besonders ältere Menschen oder marginalisierte oder vulnerable Gruppen.
Spannend. Echt spannend. Kommen wir nochmal zu dem, dass viele von uns, vor allen Dingen in der PR und in der Kommunikation, schon seit etwas mehr als einem Jahr umtreibt und das heute unser Thema sein soll. Die KI, künstliche Intelligenz, ist für uns alle ja nicht wirklich neu. Wir kennen sie von der Gesichtserkennung auf unser aller Smartphones, in Spam-Ordner, im E-Mail-Postfach oder auch von den Sprachassistenten. Aber durch diese Anwendung ChatGPT ist künstliche Intelligenz für den ganz privaten Einsatz bei wirklich jedem und jeder von uns angekommen. Und ich glaube, nicht nur gefühlt entwickelt sich die KI täglich unglaublich rasant weiter. Christian, zunächst an dich. Was meinst du? Kommen wir Menschen da überhaupt noch wirklich hinterher? Oder noch eine zweite Frage hintangeschoben. Hast du mit dieser rasanten Entwicklung gerechnet im letzten November?
Also man kann oder man hätte das schon absehen können. Es soll jetzt nicht besonders klug wirken, gerade was ich sage. So in die Richtung, ich habe es eh schon gewusst. Das ist nicht der Fall, aber man hätte das schon wissen können. Es brauchte sozusagen jemanden, der das Ganze massentauglich und massenmedial verbreitet, das sozusagen in die populäre Kultur hineinbringt. Und das war eben diese Firma oder das Unternehmen OpenAI. Die Idee KI, wie du richtig angesprochen hast, ist jetzt nichts Neues. Maschinelles Lernen wird in unterschiedlichsten Bereichen eingewendet, auch in Bereichen, denen wir tagtäglich begegnen, sei das jetzt Suchmaschinen, sei das Empfehlungen auf digitalen Plattformen, da ist überall maschinelles Lernen dahinter und wird mit Daten und Algorithmen gearbeitet. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, kommt aber dieser Bereich, der stark interaktiv ist, das heißt dieses generative KI, die Idee sozusagen, dass wir auf bereits existierenden Datenmustern, mit denen der Algorithmus gefüttert wird, neue generische Medien erstellen können, eben von Texten, Bildern bis hin zu Videos, Audios und so weiter. Das ist sehr disruptiv. Also jede technologische Entwicklung ist disruptiv und dementsprechend hecheln wir den Ganzen ein bisschen nach. Aber ich würde nicht sagen, dass es etwas Besonderes für KI ist, sondern es sind alle Technologien, denen wir jemals begegnet sind. Das wird sehr, sehr stark ökonomisch, wirtschaftlich angetrieben und dann kommt es eben dazu, dass viele gesellschaftliche Bereiche dem nachhecheln. Ich würde da noch ein Beispiel ganz kurz anschließen als Nachsatz. Denken wir doch darüber nach, wie digitale Medien in der Schule verwendet werden. Und da rede ich von einfachen Dingen wie iPads und überhaupt die digitale Bildung in diesem Bereich. Die ist bis heute etwas, das extrem nachhakt. Und ich glaube nicht, dass das Internet noch so ein neues Thema ist.
Nein. Wohl wahr, ne? Wobei es da auch eine ganz große, glaube ich, Unterschiedlichkeit oder unterschiedliche Stände in den Entwicklungen gibt im Bildungswesen, ne? Also da haben wir auch, glaube ich, eine ganz große Bandbreite an Fortschritt oder eben nicht Fortschritt schon. Manuel, wenn wir mal auf die Perspektive von den PR-Agenturen gucken, in Hinblick auf den Einsatz von KI, da gibt es ja eine Menge Herausforderungen, neue, ne, durch und auch mit KI. Da reden wir nachher nochmal relativ detailliert drüber. Wenn wir aber jetzt auch mal auf die Vorteile oder auf die Chancen, was glaubst du, welche neuen Möglichkeiten eröffnet KI für das Agenturgeschäft? Oder wie könnten Alleinstellungsmerkmale von Agenturen sein in Zeiten, wo KI immer mehr Content generiert, mitgeneriert?
Also ich glaube, dass es wirklich so ist, wie Nico erzählt hat, dass die Möglichkeiten, die es jetzt gibt durch KI, noch gar nicht allesamt greifbar sind. Ja, und es braucht hier Pfiff, es braucht Mut, es braucht Kreativität. Und dann können Agenturen wirklich ganz, ganz tolle Geschichten mit Zuhilfenahmen von KI leisten. Ich denke da an Productized Services, also tatsächlich, wie kann man denn das, was wir seit Jahren als Service anbieten, wie kann man das auch in Produkte übersetzen und als Kampagnenunterstützung hernehmen. Ich glaube, wir müssen jetzt grundsätzlich erstmal vor Augen halten, dass im November 2022, als ChatGPT gekommen ist und Generative AI an unseren Schreibtischen quasi angekommen ist, alle erstmal lernen mussten, den Umgang lernen mussten, auch verstehen mussten, wie funktioniert die neue Technologie, um dann sehr schnell zu begreifen, wo kann es denn tatsächlich für Skaleneffekte sorgen. Im Agenturumfeld liegt es sehr nahe, dass es dafür sorgen kann, Effizienzen zu generieren, Produktivität zu steigern, insbesondere im Kontext Ressourcen sparen, aber auch Zeit einsparen und dadurch natürlich auch Kosten einsparen. Aufgaben, die früher von Juniors gemacht wurden, kann die KI jetzt erledigen, wie zum Beispiel Rechercheaufgaben oder die Zusammenfassung von Meetings oder auch vielleicht eher die, naja, ich nenne sie jetzt mal langweiligeren Themenbereiche unserer Zunft. Und da können wir alle wirklich jetzt Effizienzen schaffen mit dem Einsatz von KI. Und das ist jetzt der erste Schritt, den Agenturen einfach machen müssen und lernen müssen, den Umgang mit KI, die Effizienzen zu nutzen, um dann logischerweise mehr Zeit zu haben, wiederum für die strategischen oder beratenden Themenaufgaben in unserer Disziplin. Und die Dinge, die dann kommen, die Dinge, die ich dann tatsächlich mit Zuhilfenahme von KI bauen kann, wie ich vorhin erwähnt habe, das obliegt dann, glaube ich, A, der strategischen Ausrichtung einer Agentur, B, auch der Kreativität und wie man sich auch gegenüber den Kunden positioniert, welche Services man anbietet. Und da gibt es tatsächlich eine unfassbare Vielzahl an Möglichkeiten, die heute noch gar nicht so definiert sein kann.
Mm-hmm. Dann mal gleich eine Frage an Christian vor diesem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, Manuel. Christian, was meinst du, wie beeinflusst das, was Manuel gerade beschrieben hat, zukünftig die Kommunikationsbranche insgesamt?
Also die Content-Generierung ist sicherlich der größte Bereich, abseits des, nennen wir es mal, innerorganisatorischen, den Manuel schon angesprochen hat. Das geht natürlich sehr effizient, das ist jetzt aber unabhängig von der Kommunikationsbranche, das wird auch in anderen Branchen so sein. Also die klassische Excel-Tabelle wird abgelöst sozusagen ein bisschen dadurch. Wenn es um Kommunikation geht, alles was Texte, Videos, Sora ist das neue Tool von OpenAI, das sehr, sehr stark von Text zu Videos geht und auch für dieses Stadion sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse liefert. Bilder natürlich. Das Element der Kreativität geht da trotzdem ein bisschen verloren, weil ja all diese generierten Elemente auf bereits bestehenden aufbauen und sozusagen nur einen Mix machen können aus dem, was bereits schon mal da war. Also etwas völlig cutting edge, völlig Neues wird daraus nie entstehen können. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Manuel vorher angesprochen hat. Es wird viele in der Kommunikationsbranche geben, die das bis zu einem gewissen Grad nutzen und dadurch natürlich auch ein bisschen so an der Oberfläche herumwummern, ja. Aber wirklich, wirklich auffallen, großartig und dass wirklich eine breite Wirksamkeit wird dadurch wahrscheinlich nicht erreicht werden, weil es ja zu viele gleichzeitig nutzen und ja auch nicht nur die Kommunikationsbranche es nutzt. Es ist jetzt kein Tool, das jetzt speziell auf diese Branche zugeschnitten ist, sondern alle anderen Branchen es auch nutzen werden. Das heißt, es wird da schon einen gewissen Unterschied geben mit der Zeit, wie sehr sozusagen die Kommunikationsbranche das als Tool nutzt oder wie sehr sie sich davon vereinnahmen lässt. Und auch da gibt es ganz viele Beispiele in der Vergangenheit. Ich glaube, dass man auch in der Kommunikationsbranche, wenn es um Bildbearbeitung ohne Photoshop gar nicht mehr auskommen kann, und das ist aber genauso gut ein Tool, um Bilder besser zu machen oder zumindest ansprechender zu machen. Besser würde ich jetzt vorsichtig formulieren, aber für eine gewisse Zielgruppe ansprechender zu machen. Und auch hier spielt KI wieder rein. Viele machen ihre Fotos mit den Smartphones und auch hier ist bereits ein KI-Element drinnen, damit eben bestimmte positive Effekte, die wir als Gesellschaft als positiv empfinden, schon eingebaut werden. Also einen wirklich schlechten Schnappschuss zu machen, ist eigentlich bei normalen Tageslichtverhältnissen gar nicht mehr möglich.
Darf ich vielleicht noch aufspringen auf dem, was Christian gerade gesagt hat? Und auch im Hinblick darauf, was es für Potenziale geben kann für Kommunikations-PR-Agenturen. Ich habe mich vor circa 10 bis 15 Jahren wirklich massiv geärgert, dass wir als Branche diesen Trend in Richtung digitales Marketing einfach komplett verschlafen haben und verabsäumt haben. Ja. Warum sage ich das? Weil wir waren doch schon seit jeher und sind nach wie vor Storyteller. Wir sind die Gralshüter von Content. Wir geben die Strategie vor, wie ein Unternehmen zu positionieren ist. Wir entwickeln gemeinsam ein Narrativ, ein Messaging-Framework und all diese positiven Dinge. Und als es darum ging, die neuen Technologien, die alle aufgepoppt sind, vernünftig zu nutzen, um eben nicht nur Content zu erstellen, sondern auch Content effizient zu distribuieren und sodass ich dann auch die Möglichkeit habe, auch tatsächlich den Nutzwert von Kommunikation mal in Zahlen und in Vertriebsunterstützung zu übersetzen, da haben die PR-Agenturen einfach schlicht und ergreifend gepennt. Das ist ein Feld, das haben die klassischen Marketing-Agenturen oder Business-Agenturen übernommen und die bereinigen das Thema jetzt. Und ich möchte, was KI angeht, diesen Fehler einfach nicht nochmal machen. Ja, ich möchte von dem her auch da wirklich am Puls der Zeit sein. Und wenn das auch heißt, dass ich mein bisheriges Businessmodell komplett über den Haufen schmeißen muss, dann ist das so. Ja, also ich hab da überhaupt keine Berührungsängste. Und da muss ich halt sagen, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der deutschen Kultur zu tun, ne? Dass wir so ein bisschen Bedenkenträger sind und erstmal abwarten und schauen, was die anderen so machen. Ja? Das ist ja auch in der Startup-Kultur deutlich zu sehen. Deshalb sind die Amerikaner da ja einfach so viel erfolgreicher, weil die begeistert sind, die brennen für ihre Ideen und die dürfen dann einfach auch machen. Und die dürfen auch eine Sache gegen die Wand fahren. Ja? Es gibt da eine Fail-Forward-Kultur. Und in Deutschland musst du erstmal einen Businessplan erstellen und da darf nichts passieren. Und dann, wenn du dann mal wirklich die Kohle beisammen hast, dann musst du Rapporti machen. Und es ist wirklich so beengend. Und ich glaube, dass wir im Bereich KI da einfach auch ein bisschen eine andere Haltung einnehmen müssen und dort wirklich Innovationen zulassen müssen. Dann haben wir da wirklich eine Chance, auch Großartiges zu leisten.
Ja, aber es ist halt eine Gratwanderung, ne, glaube ich. Und apropos deutsche Kultur, es ist ja auch, ich glaube, so eine Mitte ist immer toll, ne, weil die deutsche Gründlichkeit hat ja auch, glaube ich, so jetzt mal als überspitztes Klischee betitelt, hat ja auch uns viel Erfolg schon beschienen. So ist es nicht, ne? Also ich glaube, man muss dann immer so ein bisschen zwischen den Polen austarieren. Aber
apropos, ja, vielleicht jetzt nochmal. Vielleicht muss ich ein bisschen zurückrudern. Du hast natürlich vollkommen recht. Die Balance ist wie immer logischerweise der richtige Weg. Aber grundsätzlich, glaube ich, musst du dich neuen Technologien schon mit zunächst einer gewissen Maß an Begeisterung annähern, ja. Und dann stellst du schon so auch fest über die Zeit, was geht und was nicht geht. Was ist problematisch, was ist nicht problematisch. Aber wir Deutschen tendieren da eher in die Richtung, ja, schau mal erst einmal, wie sich das so entwickelt und so weiter. Und dann haben wir einfach schon ein bisschen Anschluss verabsäumt. Das habe ich natürlich jetzt überspitzt formuliert.
Klar, aber das führt ja auch so ein bisschen hin zu unserem Thema, dem wir jetzt weiter uns widmen werden, nämlich dem ganzen Thema Datenschutz. IT-Sicherheit, Regulierung. Das ist ja ein Thema, was auch euch bei Milk & Honey umtreibt. Da werden wir später auch noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, was ihr da auch schon für Maßnahmen ergriffen habt, jetzt im Kontext mit dem Einsatz von KI. Vielleicht holen wir noch mal ein bisschen die Flughöhe höher und gehen noch mal ein bisschen größer drauf. Du bist ja dem ganzen Thema nicht fremd, Manuel, weil du hast ja schon, haben wir recherchiert, vor 20 Jahren bei der EICA, also der European Expert Group for IT Security, mit IT-Sicherheit und Datenschutz zu tun gehabt. ChatGPT ist ja zum Beispiel jetzt ja eben amerikanischer Provenienz und da wissen wir ja, USA gelten ganz andere Regeln in Sachen Datenschutz als jetzt zum Beispiel in Europa. Deswegen hattest du uns im Vorgespräch auch gesagt, dass es hier eigentlich um einen Kampf um Datenschutz und IT-Sicherheit geht. Wie hast denn du das gemeint? Warum Kampf?
Ja, auch wieder hier ein bisschen überspitzt formuliert. Das war einfach auch ein bisschen ein Wachrütteln erkennen. Ich bin natürlich schon ein Fan von Datenschutz und auch ein Fan, wie wir es in Europa reguliert haben, nämlich dass einem seine persönlichen Daten selbst gehören und dass man um Erlaubnis gefragt werden muss, was mit den Daten passiert. Und das ist ein fundamentaler Unterschied dazu, wie die Amerikaner damit umgehen. Da ist Datenschutz einfach mal gar kein Thema, ja, weil die Daten gehören dem, der sie hat, der sie besitzt. Und wenn ich in so einem Environment aufwachse oder in so einem Umfeld aufwachse, dann habe ich da auch jetzt keine Berührungsängste. Ich finde aber wirklich, wenn man, und da muss man vielleicht auch mal auf die Vergangenheit schauen, als das Internet eingeführt wurde und wir uns dieses Biest geschaffen haben, ja, sage ich jetzt auch mal bewusst, da war ja zunächst die Idee, grenzübergreifend kommunizieren zu können, grenzübergreifend auch Handel betreiben zu können und so weiter. Man hat sich am Anfang überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass Datenschutz kulturell anders verankert ist von Land zu Land und dann auch gesetzlich ganz anders verankert ist. Wenn du aber ein globales Netzwerk schaffst, ist die Korrektur dessen, was du geschaffen hast, bisweilen sehr schwierig oder, sage ich jetzt schon mal, bisweilen unmöglich. Ja, also wenn wir zum Beispiel schauen, was wir für Regelwerke im Bezug auf Datenaustausch zwischen Europa und Amerika haben, da ist jetzt bisher jeder Ansatz gescheitert. Ja, und wir haben eben auch das Problem beim Schaffen von Regelwerken, beim Schaffen von ja, wie soll ich sagen, Regeln und Richtlinien, wie man mit Dingen umgeht, habe ich natürlich das Problem, dass ich im Bereich Internet, wo alles so unfassbar schnelllebig ist, mit Regularien daherkomme, die bei ihrer Veröffentlichung schon wieder überaltert sind. Ja? Und das macht das ganze Thema komplex und macht es wirklich zum Problem. Und deshalb habe ich auch von einem Kampf gesprochen. Ich glaube nämlich, dass wir leider Gottes den Kampf um Datenschutz in Europa zumindest zu einem gewissen Teil schon verloren haben. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir den Business Need, den Unternehmen haben, die müssen nämlich profitabel sein. Sie müssen ihr Business betreiben, mittlerweile voll auf IT fußend und Die können quasi sich nicht leisten, alle Datenschutzregularien zu erfüllen und gleichzeitig aber im Business einen Rückschritt zu erleiden und nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, man nimmt es schon bewusst im Kauf, dass man gewisse Regeln umgeht. Ja, und wer hat das außerdem schwierig? Das sind dann die ganzen Gerichte, die darüber entscheiden sollen, wo wurden Datenschutzrichtlinien tatsächlich verletzt und wie sanktioniere ich das? Ja? Und rein theoretisch könnte man die ganze Entwicklung nur unterbrechen, indem man wirklich drakonische Strafen ausspricht. Und es wurde ja auch schon angekündigt, GDPR und so weiter und so fort, solange es den Unternehmen nicht tatsächlich wirklich an die Substanz geht und wirklich massiv wehtut, wird sich dahingehend nichts ändern. Und jetzt habe ich echt ausgeholt, aber ich glaube, das war für den Kontext, glaube ich, einfach mal wichtig.
Ich muss jetzt noch mal ganz kurz mit dem Christian 1, 2, 3 Schritte zurückgehen, weil wir haben jetzt über den Einsatz von KI in der Kommunikation gesprochen. Du bist aber eher so wissenschaftlich unterwegs. Und ich glaube, du hast auch sicherlich einen ziemlich guten Einblick, wie KI in der wissenschaftlichen Arbeit beurteilt oder gar genutzt wird. Wie wird aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema eigentlich umgegangen, mit dem Thema künstliche Intelligenz? Und die zweite Frage schieße ich auch mal gleich hinterher. Welche Vorteile oder auch Herausforderungen siehst du denn im wissenschaftlichen Kontext als die größten an?
Also es gibt großartige Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sich mit diesem sehr populärwissenschaftlichen Thema jetzt schon auseinandersetzen. Denen folge ich auch und ich bin ein großer Fan von denen, weil es sehr, sehr schwierig ist, sich mit einer Thematik zu beschäftigen, die gerade aktuell ist. Es ist sehr, sehr einfach, es ist einfacher, sich mit einer Thematik zu beschäftigen, die so 20 Jahre zurückliegt. Dann hat man so einen gewissen Abstand und kann versuchen, etwas objektiver sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man selbst drinnen steckt, ist das sehr schwierig. Aber es gibt tolle Leute, die sich mit Kreativität auseinandersetzen, mit der Frage, wie das zum Beispiel generell die Betrachtung von Ästhetik oder Kunst angeht oder natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen wie Medizin, wo das ja auch schon länger der Fall ist. Wir merken auch zum Beispiel zum ersten Mal, dass es so Überschneidungen gibt. Wir reden immer gern von Interdisziplinarität, also dass unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, war das Thema KI sehr, sehr lange Teil von Computational Studies und hatte nichts zum Beispiel mit Soziologie zu tun. Ja, also die wenigsten haben sich damit beschäftigt. Und das bricht jetzt auf und wir merken, dass da auf einmal auch Menschen etwas dazu sagen, die eigentlich mit dem Thema sonst keine Berührungspunkte gehabt hätten, aber natürlich neue Perspektiven drauf hineinbringen. Die andere Seite ist aber dann die, wie wir mit Bildung umgehen. Das ist die andere Problematik des Ganzen. Also ihr werdet sicher auch in den Medien gelesen haben oder begegnet sein, diese Problematik, dass eben Studierende auch ChatGPT verwenden, ihre Arbeiten versuchen so zu verfassen und mehr oder weniger auch unterschiedlich jetzt hier autonom einzelne Universitäten und Hochschulen da unterschiedlich damit umgehen. Die einen verbieten es völlig, ja, die anderen versuchen, die Prüfungsformen zu ändern und zu sagen, wir machen da jetzt mehr Präsentationen, weil natürlich Studierende müssen sich ja auskennen in der Thematik. Ja, da reicht sozusagen nicht, dass sie es einfach mit ChatGPT gemacht haben, selbst wenn sie es mit ihnen gemacht haben. Also das ist so ein bisschen Wild West noch, ja. Und insbesondere im deutschen Sprachraum, wo viele natürlich sehr, sehr diese ehrenwürdigen Universitäten natürlich ein bisschen langsamer sind und ähnlich wie Manuel das im unternehmerischen Kreis geschildert hat, ist das ja hier nicht anders. Ja. Umso mehr Leute mitzureden haben, umso länger dauert und Innovation ist eher sowas, was man mal abschreckt oder mal weghält. Ja. Deswegen kommt dieser Impuls des Verbietens, ist völlig normal. Ja. Also das ist nichts Negatives per se, oder nur jetzt für die Universität oder den Hochschulsektor. Es geht aber in die generelle Problematik zurück, dass wir generell junge Leute nicht mit diesen Technologien oder diesen Werkzeugen ausbilden oder ihnen Bildung über generell dazu vermitteln, wie sie mit denen kritisch reflektiert umgehen können. Sowohl in einem wissenschaftlichen Kontext, der ja viel mehr ist als eine Bachelorarbeit zu schreiben. Da geht es ja darum, generell Sachverhalte zu reflektieren. Und die besten Bachelorarbeiten, die ich je gelesen habe, und höhere Arbeit natürlich auch, sind die, die am Schluss keine Antwort haben auf das eigentlich gestellte Thema. Weil es nicht so einfach ist, ein Thema mit einem einfachen Methodik jetzt völlig zu beantworten oder mit einem Fragebogen oder einer Fokusgruppe oder was auch immer. Ja. Man kann bestenfalls einen Teil zum Diskurs beitragen. Und dieses Verständnis fehlt grundlegend, unabhängig, ob wir jetzt Technologien verwenden oder nicht. Aber wenn wir sie verwenden, muss den Studierenden ja klar sein, warum. Ja, und was kann ich mit dem machen? Ja. Und das müsste aber viel früher schon beginnen. Ja, also es geht jetzt ein bisschen von deiner Frage fast weg. Ja, aber ich sehe, dass die Problematik sehe ich weniger im Hochschulsektor, sondern ich sehe sie schon im Schulsektor, ja, in der Sekundarstufe, wo man Jugendliche eigentlich völlig damit allein lässt mit diesen Technologien. Der Begriff der Digital Natives habe ich immer belächelt, weil nur weil ich mit etwas soziologisch aufwachse, heißt das nicht, dass ich es gut kann. Und wir alle sind auch Teil davon, weil wir alle mit einer Muttersprache aufgewachsen sind. Deswegen würde ich aber trotzdem nicht glauben, dass ihr alle Beistrich regeln könnt. Geschweige denn das ganze Vokabular eurer Muttersprache habt. Und ähnlich ist es natürlich auch mit Technologien. Also nur weil junge Leute mit dem aufwachsen, Stichwort TikTok auch, ja, heißt das nicht, dass sie wissen, was da eigentlich passiert. Und ich würde nochmal dann vielleicht so den Roundup zu machen zum Manuel. Ich würde nochmal das aufgreifen, was er mit dem Datenschutz gemeint hat. Ich glaube nicht, dass alle Jugendliche in der Schule wissen, dass TikTok aus China kommt. Und vor allem, selbst wenn sie es wissen, was das für gesellschaftspolitische Implikationen hat, dass so ein riesengroßes Netzwerk, eine riesengroße App, die von einer breiten Gesellschaftsschicht im jungen Alter genutzt wird, nicht unseren Datenschutzrichtlinien entsprechen muss, weil sie ganz woanders sitzt und welche anderen gesellschaftspolitischen Problematiken in China noch so herrschen. Und dieser Diskurs wird nicht geführt, ist nicht in den Curricula drinnen und wenn er reinkommt, dann kommt er mit sehr ambitionierten, motivierten Lehrerinnen und Lehrern rein. Und das fehlt mir generell. Und ich glaube, wenn man es da mal gelöst hätte, dann hast du natürlich auch Personen, die weitaus reflektierter in den Hochschulbereich, in die tertiäre Schiene hineingehen, da auch reflektierter mit dem umgehen können und die dann, um diesen Bogen auch wieder zur Kommunikationsbranche zu machen, die dann vielleicht in die Kommunikationsbranche gehen und denen man ja völlig anders begegnet oder die diesen Thematiken völlig anders begegnen, als das vielleicht derzeit noch der Fall ist. Denn so ehrlich muss man auch sein, in 5 bis 10 Jahren werden wir wieder eine andere Entwicklung haben, vielleicht eine Weiterentwicklung oder eine Neuentwicklung, je nachdem, die wir jetzt auch noch nicht haben und die wir jetzt auch noch nicht diskutieren können. Und dann müssen wir ja auch wieder reagieren.
Ich würde ganz gerne noch was ergänzen, was der Christian gesagt hat, weil
sehr gerne.
Das ist wirklich ganz, ganz entschieden wichtig bei allem, was wir besprechen. Wir haben heute KI im Schwerpunkt, aber die Nutzung von neuen Technologien muss man in Form von mehr Medienkompetenz im bildungspolitisch verankern, weil in der heutigen Zeit, und das war einfach früher auch anders, die Nutzung von modernen Medien, die Medienkompetenz, die hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Demokratiekompetenz. Ja, und das merken wir ja jetzt auch wirklich bei den Wahlen. Wir merken es durch den Rechtsruck, der derzeit durch viele Länder geht. Da müssen wir einfach konstatieren, dass das auch sehr viel mit der medialen Nutzung zu tun hat. Und wenn wir da es nicht schaffen, anzusetzen, dann werden wir in naher Zukunft noch ganz andere Probleme vor uns haben.
Sehe ich genauso. Absolute Zustimmung.
Kann ich mich ja genauso anschließen. Ich glaube aber auch, dass Medienkompetenz auch wieder eben sehr unterschiedlich vermittelt wird, was die Qualität und auch die Intensität betrifft in unserem Bildungssystem. Das ist einfach ein Flickenteppich noch, ne? Das ist wie auch der Einsatz von KI, glaube ich, ganz unterschiedlich in der Praxis gehandhabt wird, auch jetzt sogar in unserer kleinen Kommunikationsbranche. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Christian, KI in der Wissenschaft, hattest du ja schon gesagt, kann einerseits ein Objekt oder ein Subjekt der Forschung sein, in verschiedensten Disziplinen und Fachrichtungen, kann aber auch natürlich selber ein Instrument sein. Oder gibt es da ganz klare Grenzen, die in der Wissenschaft schon gesetzt sind?
Nein, überhaupt nicht. Manche versuchen es zu kennzeichnen. Das mache ich spaßhalber manchmal auch, aber eigentlich nicht, weil es mich wirklich interessiert, sondern weil ich möchte, dass die Studierenden diese Reflexionsebene einbringen. Ich würde sie ja auch nicht darum bitten, dass sie mir kennzeichnen, was sie gegoogelt haben. Ja, also ich denke, dass das sich verändern wird mit der Zeit. Und ich glaube, dass es eher darum geht, eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass das ja keine Wunderwaffen sind. Ich habe da schon unterschiedlichste Vorträge und auch sehr einfache, erklärte Videos gesehen, die versuchen, ChatGPT als Beispiel jetzt als eine Art Einstein zu vergleichen, den man jetzt im Keller sitzen hat. Und man kann ihn jederzeit besuchen. Und man kann, ja, der kann auch die Rolle eines Doktors einnehmen und eines Juristen, oder er kann auch ein Stand-up-Comedian sein oder auch natürlich ein Werbefachmann oder jemand aus der PR-Branche. Ja? Aber so ist das ja nicht. Ja, das stimmt ja nicht. Also da geht es einerseits um die Kommunikationstechnik, das ist dieser Bereich dieses Prompt Engineering oder Prompt Design. Bin ich in der Lage zu kommunizieren, was ich wirklich möchte? Und auf Basis dessen kriege ich dann die Ergebnisse, die aber, wie wir schon besprochen haben, nicht neu sind, sondern eher ein Mix aus bereits vorhandenem Datenmaterial, das nicht einmal transparent dargestellt wird. Ja, das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt. Es gibt diesen riesengroßen Bereich der Blackbox, und das kann jeder und jeder, der hier zuhört, auch gerne ausprobieren bei ChatGPT. Etwas, irgendeine Frage stellen und dann danach fragen, woher ChatGPT das jetzt hat. Also transparent bitte darlegen, wo du das jetzt hergenommen hast. Das kann ChatGPT nicht. Ja, und das ist schon ein Problem. Ja, und das ist natürlich für Wissenschaft, ist das Kernproblem. Es ist ja völlig irrelevant, ob ich das geschrieben habe oder meine Studierenden oder meine Kollegin das geschrieben hat. Es geht ja um die objektive Methodik. Das heißt, wenn jemand das nachvollziehen wollen würde und genau dasselbe nochmal machen würde, was ich gemacht habe, müsste er oder sie auf dieselben Ergebnisse kommen, wenn er dieselbe Methodik und dieselbe Art und Weise des Vorgangs, dasselbe Design genommen hat. Und deswegen ist das sozusagen kein Allerheilmittel. Aber vielleicht, um es einfacher noch zu beantworten, die Frage, die du gestellt hast, das ist so ein Wild West, wie gesagt, gerade. Es gibt keine allgemeine Reglementierung für das, eher so ein bisschen angelehnt an den generellen Bereich, wie auch wie Staaten das lösen oder die EU das generell löst. Ihr kennt den AI Act. Da ist Bildung sehr, sehr hoch eingestuft als ein hochrisikoreiches oder risikoreiches Gebiet, wo mehr sozusagen verlangt ist, als jetzt reine Transparenz zu machen. Das haben wir damals ChatGPT genutzt, und da geht es wirklich um was anderes auch noch. Also Bildung ist schon ein sehr sensibler Bereich, aber es gibt jetzt sozusagen keine breit anerkannte Regelung, wie man jetzt mit Bachelorarbeiten umgehen soll oder wie generell Studierende sensibilisiert werden für das, ist auch oft genug kein Platz dafür, ja, im Curriculum. Das kann ja auch nur im besten Fall im ersten Semester im wissenschaftlichen Arbeiten, Einführung des wissenschaftlichen Arbeitens vorkommen. Und das ist ja auch meistens schon so voll. Also ich glaube einfach, dass sich das noch entwickeln werden muss. Und man wird sicherlich auch mal auf die Schnauze fallen, das muss man auch sagen. Es wird sicherlich noch einige Probleme geben. Ja. Es wird sicher irgendjemand auftauchen, der einen Doktor bekommen hat mit einer Arbeit, die mit generativer KI-Unterstützung stark geschrieben wurde, und man kommt eben ein paar Jahre später drauf, dann wird das ein riesengroßer Diskurs sein. Der wird aber wahrscheinlich 10 Jahre zu spät kommen. Ja.
Ja. Manuel, in Vorbereitung auf unseren Podcast heute bin ich bei euch auf eurer Website über euer Playbook gestolpert. Es ist ein Handbuch im Grunde genommen, in dem, ich zitiere euch jetzt, verantwortungsvolle, ethische und auf den Menschen ausgerichtete Nutzung der KI-Technologie, Zitat Ende, ermöglicht werden soll. Was genau möchtet ihr denn mit dem Playbook erreichen und warum ist ein eigenes Regelwerk zum Umgang mit der KI überhaupt notwendig?
Das ist unsere Lösung, wie wir an das Thema herangehen. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir sind eine auditierte Company, die auch nach dem CMS-Standard vom PRCA agiert. Das heißt, wir unterliegen da auch wirklich Kriterien, die wir uns auch selber auferlegen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns natürlich bei der Nutzung von KI die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt um mit diesem Thema, ja? Und weil es bis dato eben noch keine verbindliche Regelwerke gibt, der Christian hat den AI Act angesprochen, der übrigens interessanterweise letzte Woche verabschiedet worden ist am 13. März. Also wir sind hier brandaktuell unterwegs sozusagen by accident, aber das Regelwerk wird tatsächlich erst 2026 voraussichtlich in Kraft treten. Und da haben wir schon wieder genau dieses Thema, das ich vorhin angeschnitten habe. Wir schaffen
Trägheit, ne?
Genau. Wir schaffen Rahmenbedingungen, die nicht in die Geschwindigkeit der heutigen Geschäftswelt reinpassen. Und genau deshalb glaube ich, und hier bin ich übrigens nicht der Einzige, der so denkt, sondern viele Experten, gerade aus dem Bereich Datenschutz, die sagen auch, wir sind mit unfassbar vielen Regelwerken konfrontiert, aber sie sind schon eben veraltet bei ihrer eigentlichen Veröffentlichung. Und da hatte ich auch sehr, sehr spannenden Diskurs zum Beispiel mit dem Herrn Voss, der einer der Hauptautoren ist, der DSGVO, der sich jetzt echt leidenschaftlich dafür einsetzt, dass er eine Überarbeitung braucht, dieses Regelwerk, weil es einfach überhaupt nicht für KI, überhaupt nicht für Data Mining und so weiter geschaffen worden ist. Und das ist genau das Problem. Und deshalb sage ich, wie können wir das lösen, weil wir wollen ja nicht nur feststellen, wo die Probleme liegen, sondern wir müssen ja dennoch irgendwie umgehen mit der neuen Technologie. Deshalb glauben wir daran, dass die Selbstregulierung, die Selbstdefinition von hier sind unsere Grenzen als Unternehmen im Umgang mit dieser Technologie und die legen wir fest und über die kommunizieren wir auch nach draußen. Und genau das war unser Ansinnen mit dem Ethical Playbook, das wir veröffentlicht haben, wo wir auch sagen, es ist jetzt nicht nur ein in sich geschlossenes Papier, sondern es ist dynamisch, das wird sich weiterentwickeln und es beschreibt lediglich unseren Weg als Agentur, wie wir mit der KI umgehen. Und es soll kein Compliance-Unterstützung sein für andere Agenturen oder Governance-Instrument, das können wir gar nicht leisten, sondern es ist einfach unser eigenes Verständnis davon, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, solange es eben noch keine verbindlichen Regelwerke von außen gibt.
Kannst du da uns noch mal ein bisschen konkreter mitnehmen, wie was genau da drin steht oder wie konkret ihr da quasi erste Ansätze artikuliert oder formuliert habt?
Also ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, dann wird es komplett transparent. Mhm. Wir sind ja seit November 2022 oder auch schon davor, jetzt werden wir mit Tools überhäuft. Jeden Tag kommen neue KI-Applikationen auf den Tisch und wir müssen uns schon aktiv damit auseinandersetzen, welche denn jetzt für unsere Arbeit sinnvoll sind, welche weniger sinnvoll sind, welche können wir integrieren, mit welchen können wir den Kunden bessere Resultate liefern und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt auch in der Pflicht, uns mit diesen Werkzeugen auseinanderzusetzen. Und da muss ich schon auch eine gewisse Vorsicht wahren. Das heißt, ich kann so ein Tool nicht einfach einsetzen, nur weil es Skaleneffekte bringt, sondern ich muss eben auch aufgrund dessen, dass übergeordnete Regelwerke fehlen, muss ich mich zumindest mal in die AGBs reinfuchsen, dieser Tools, und muss einfach mal checken, was ist denn mit Datenstorage, ja, wo werden Daten gespeichert, entspricht das quasi unserem Credo und so weiter. Also wir schauen schon da ein bisschen genauer hin, hin, was den Einsatz von diesen Werkzeugen angeht. Und da fallen halt auch ein paar dann auch aus dem Raster. Das ist nur ein Beispiel. Und dann sind wir auch beim Beispiel, das der Christian ja auch angesprochen hat, mit dem sich jetzt die Unis auseinandersetzen müssen, werden. Und das wird noch ein Riesenthema, ist einfach die Kennzeichnungspflicht. Auf welchen Quellen verweist du? Wie kennzeichnet, weil man in der universitären Arbeit ist es die Bachelorarbeit, bei uns ist es vielleicht ein Fachartikel, den ich schreibe. Und da muss ich halt auch den ethischen Richtlinien folgen und die Kennzeichnungspflicht wahren. Und deshalb sind wir eigentlich momentan beim Einsatz von KI und ChatGPT, das setzen wir nur unterstützend ein für unsere Texterstellung. Ja, also was Recherchieren angeht und so weiter. Aber tatsächlich schreiben wir unsere Texte nach wie vor selbst. Ob das so bleiben wird? Ich habe keine Ahnung. Und da ist vielleicht auch noch ein pfiffiger Hinweis. Gerade für Texter ist das natürlich ein irrsinniges Problem, ja, weil wir ja auch wissen, dass viele Ex-Journalisten für Agenturen arbeiten und das ist auch alles gut so. Und Agenturen erkennen jetzt die Sexiness von KI-Tools und machen zum Teil, denken sie, dass sie eben Einsparungen haben und so weiter und den Texter nicht mehr brauchen. Und immer mehr rückt es dann in den Hintergrund. Und ich hatte vor 2 Wochen ein pfiffiges Gespräch mit einem von unseren Texter, der meinte dann, ach ja, ihr könnt ja quasi eure Texte mit ChatGPT erstellen lassen und ich gehe dann nochmal drüber und korrigiere euch die und dann werden die so aussehen, als ob die Maschine nie dran war. Das sind absolute Grauzonen, ja. Und wer ist denn dann der Richter darüber, dass ein Text gut oder schlecht recherchiert ist, wenn man den Unterschied zwischen Maschine und Mensch auch nicht mehr erkennen kann? Und ich glaube, dass die Maschinen so schnell dazulernen, so und so fortschrittlich sind, dass wir in einem Jahr oder 2 Jahren eine ganz andere Debatte hier führen werden.
Oh je, kann ich da nur sagen, denn jetzt kommt nämlich die Glaskugelfrage. Und nachdem wir es jetzt hier alle schon besprochen haben, fällt es mir wirklich, wirklich schwer, danach zu fragen, weil das alles unfassbar dynamisch alles ist, weil es irre Auswirkungen in vielerlei Richtungen alles hat. Also die Frage, die wir in der Glaskugelfrage stellen, ist ja immer die danach, was in den nächsten 5 Jahren oder was in 5 Jahren sein wird. Jetzt ist hier mehrfach schon so, wir wissen ja gar nicht, was in 2, 3 Jahren ist oder was in 5 Jahren oder in 10 Jahren sogar ist. Ich frage trotzdem. Wir fangen mit Christian an. Was meinst du, wie schaut es denn um die Regulierung, welcher Art auch immer, in der KI? Da haben wir jetzt ja auch drüber gesprochen. Wie sieht es damit in 5 Jahren aus? Also wir haben ja gesagt, 2026 gibt es den AI Act. Da sind ja dann nochmal 3 Jahre danach. Was glaubst du, wie es dann aussieht?
Man wird nachschärfen müssen. Diese Regulierungen kommen ja immer aus einer gewissen Angst heraus. Ja, also der AI Act ist nach Risikostufen konzipiert. Also mehr oder weniger umgekehrt, wo kann KI am meisten Schaden anrichten? Und was sind dann die möglichen Strafen, die daraus entstehen können? Das heißt, man wird dann nachschärfen müssen. Ich sehe das jetzt wirklich gesellschaftspolitisch. Natürlich ist es immer positiv, Innovation zu fördern. Die wird natürlich auch in einem gewissen Grad verhindert werden in manchen Bereichen, weil sie sich denken, weil sich viele Unternehmen denken werden, warum soll ich das angreifen, wenn das so ein Hochrisikobereich ist, wo ich dann, wenn ich was falsch mache, extrem hohe Strafe zahlen muss. Das heißt, es gibt da so Sicherheitselemente drinnen, so Safe Spaces, wo was ausprobiert werden kann mit Daten, die nicht sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich sind. Also es wird da Nachschärfungen geben müssen. Und die zweite Problematik, die bei der Regulierung ist, ist, dass es schön ist, dass die EU sowas gemacht hat, aber China macht was völlig anderes und die Vereinigten Staaten machen auch was völlig anderes und zwar auch noch unterschiedlich in den Bundesstaaten. Das heißt, es ist immer sehr nett, wenn jetzt sich einige Staaten zusammengeschlossen haben, aber man bräuchte einen gemeinsamen globalen Diskurs darüber. Und ich habe jetzt ganz bewusst ja auch nur die Industrieländer genannt, die jetzt sozusagen wirklich vorne mitspielen. Es gibt tatsächlich auch eine KI-Strategie, was den Kontinent Afrika angeht. Und ich bezweifle, dass wir sie jemals in dieser Ausführlichkeit besprechen werden in Europa, wie den EU AI Act. Und das macht schon die Problematik auf. Ja. Wir haben jetzt nicht die Zeit gehabt, was die ganzen ethischen Problematiken angeht, aber nur als Nachsatz, eine riesengroße ethische Problematik ist die Nachhaltigkeitsproblematik und welchen ökologischen Fußabdruck diese ganze Technologie hinterlässt. Also es sind riesengroße Server, riesengroße Datenmengen. Schon jetzt ist dieser ganze Bereich viel größer als die ganze Flugzeugbranche, was den CO2-Abdruck angeht. Aber das ist natürlich hauptsächlich in Ländern, wo man nicht genau hinschaut. Das heißt in Dritte Weltländern, in Ländern, in denen es fragwürdige Regierungen gibt. Und das ist gesellschaftspolitisch eine Problematik. Das heißt, ich kann regulieren, was ich möchte in Europa. Wenn ich aber weiß, ich bin von Servern angewiesen, die ganz woanders stehen, wo ich keinen Zugriff drauf habe, dann entstehen wieder ganz andere gesellschaftliche Problematiken für die Regulierung nämlich.
Ja, gestern oder vorgestern habe ich, glaube ich, in der Tagesschau gesehen, dass es in Nordrhein-Westfalen, also der Braunkohleabbau ist ja quasi jetzt bald Geschichte und Microsoft will jetzt da mächtig mit vielen, vielen Millionen investieren und da sollen solche Serverparks entstehen. Es gibt auch welche in Deutschland irgendwann mal, aber wie schnell die sein werden, weiß man jetzt auch noch nicht.
Ist vielleicht auch was ganz kurz, was Manuel schon gesagt hat, die Problematik, die da auch noch herrscht, gesellschaftspolitisch, ist, dass ja auch sehr bedenkliche Unternehmen teilweise sind. Ja, also ich bin jetzt auch immer wieder jemand, der auch sehr kritisch auftritt, dass Unternehmen wie Google oder auch Microsoft sehr, sehr häufig Monopolstellungen haben in ihren Bereichen und denen da auch Tür und Tor geöffnet wird, auch in Europa. Also man könnte jetzt, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf was Yahoo nachgesehen habt in der Suchmaschine. Ja.
Also lange her.
Ja, also und da geht es ja jetzt nicht um die Suchmaschine, da geht es ja um ganz Alphabet und was da wirklich gemacht wird und auch welche Vorteile die haben. Auch in der Pandemie hat man das gut gemerkt, dass Mobilitätsdaten nur zugänglich waren aufgrund dessen, dass Google sie freigegeben hat für die Regierungen, damit Lockdowns funktionieren. Also das sind alles Problematiken, die wir da natürlich wieder haben. Wir haben jetzt OpenAI schon erwähnt, aber da sind auch Leute wie Microsoft dabei, die da heftig reinbuttern und auch Leute wie Elon Musk äußern sich dazu und haben da auch schon mal mitgewirkt und der ist auch sehr bedenklich. Also es ist eine sehr männerdominierte Schiene. Es gibt auch Machtfantasien und überall, wo Macht ist, sozusagen, kann sie auch missbraucht werden und da sollten wir auch hinhaken. Ja.
Manuel, jetzt bist du dran. Was glaubst du, in 5 Jahren müssen wir unsere Jobs in der PR uns fürchten, Angst haben?
Das kann ich nicht valide beantworten.
Deswegen habe ich das vorhin so eingeleitet.
Weil ich persönlich finde es spannend, ja, wo sich unsere Branche hinbewirkt, weil ich habe keine Angst vor Veränderung und bin da, glaube ich, anpassungsfähiger als manch anderer. Was der Christian gesagt hat, ist natürlich sehr klug und richtig, was die Anpassung und Nachschärfung angeht. Aber mir fehlt halt einfach der Glaube, wenn ich schon die eigenen nationalen Interessen sehe, China, Amerika, die ganzen Länder in Europa, wir werden keine einheitliche Regelung finden. Punkt. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Und von dem her glaube ich, werden wir es ja anders regeln müssen. Und Selbstregulierung kann ein probates Mittel sein. Wenn die Glaskugel blicken soll, dann glaube ich, werden wir einem erhöhten Automatisierungsgrad erleben. Ja. Aber das ist ja natürlich auch wieder so eine Art Bequemlichkeit des Endverbrauchers. Wenn wir in unsere Smart Homes marschieren nach dem Arbeitstag und das Licht geht an auf Knopfdruck und ich kann die Heizung mit der App bedienen und so weiter, ist natürlich alles super bequem. Ist natürlich alles tippitoppi, ja, weil ich schmeiß mich auf die Couch, ich höre die Berieselung, die Anlage, der Brunnen geht an, alles top. Aber wie angreifbar ich mich mache, ja, weil es ist natürlich alles geregelt über eine IP und es ist alles angreifbar und ich mache mir einfach über diese Dinge, je mehr Bequemlichkeit ich erreichen kann, ich mache mir da einfach über die Konsequenzen weniger einen Kopf und ich glaube aber, dass der Verbraucher, dass dieser Schrei nach Bequemlichkeit, nach mehr, dass das überwiegen wird, ja, und dass das einfach in der breiten Masse trotz aller Sensibilisierungsmaßnahmen überwiegen wird und deshalb, ja, ich sehe das schwarz und weiß aus beiden Blickwinkeln, ja, und für die Kommunikationsbranche hoffe ich und bin auch davon überzeugt, dass es sich in die Richtung entwickeln wird, dass wir lernen werden, mit KI Effizienzen zu schaffen, einen besseren Job zu machen und das wird sich vielleicht hier und da was verschieben, aber ich glaube dennoch, dass wir in der Lage sind, für den Kunden einen besseren Job machen zu können und alles andere kann ich derzeit einfach nicht beantworten.
Das ist schwierig, ne?
Ja, absolut. Und ich hab vorgestern mit jemand gesprochen, der hat gesagt, also meine Eltern konnten mir ungefähr vermitteln, was mich erwartet. Und ich kann es meinen Kindern ganz schwer vermitteln, was sie erwarten wird, weil das hängt alles damit zusammen, wie exponentiell Fortschritt ist. Ja, früher war es ein bisschen mehr linear und jetzt geht's alles durch die Decke. Wo wir früher noch Kameras in Urlaub mitgenommen haben, arbeiten wir jetzt mit Handys, teilen die Fotos überall und das, ich meine, aus der Branchensicht gesprochen, ich habe früher Pressemitteilungen ausgedruckt, zusammengefaltet und zur Post getragen, frankiert noch, ja. So, dann haben wir diskutiert, sollen wir diese Pressemitteilung vielleicht einmal per E-Mail verschicken?
Nein.
Sollen wir das mal probieren? Ja. Und wo wir da heute stehen und das alles binnen 20 Jahren. Come on, das ist eine wahnsinnige Rassanz. Also ja. Da bin ich sehr gespannt, was sich noch passieren wird.
Ich wollte nur kurz anschließen zu Manuel. Das haben wir aber alles auch in dasselbe in der Hand. Wir können selber entscheiden, wie schnell und wie langsam und was wir machen, was wir nicht machen wollen. Und selbst wenn wir jetzt nur in die nächsten Monate gehen, es wird GPT-5 kommen, das wird mehr Kontexte verstehen, es wird noch besser werden bei den Bildergenerierungen. Und irgendwann wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr so ein autonomer Agent daraus werden. Das heißt, dass wir diese ganzen Prompting-Skills nicht mehr benötigen, sondern mehr oder weniger eine Aufgabe dem geben und dann es auch allein lassen. Das ist ja auch derzeit gar nicht möglich, dann nicht einen Dialog ständig zu führen damit. Was aber kritischer wird, ist wahrscheinlich, dass das so eine Art Mitarbeiter wird. Ja, so ein automatisierter Mitarbeiter. Und diesen einen Punkt, den ich mit den Jobs, das höre ich so oft, ob wir unsere Jobs nicht verlieren, erinnert euch doch ein paar Jahre zurück, als die Geldautomaten breitflächig eingeführt wurden. Die sind doch aus dem Stadtbild heute nicht mehr wegzudenken. Dann erinnert euch von mir ist noch weniger Zeit zurück, als das Netbanking und digitales Banking, Online-Banking eingeführt wurde. Und fragt euch, wurden deswegen jetzt Tausende im Bankensektor entlassen, die jetzt nichts mehr zu tun haben? Nein, die Aufgabengebiete haben sich geändert, es werden Umschulungen gemacht und es entstehen auch neue Jobs und neue Entwicklungen dadurch, durch diese neuen Technologien. Also ich würde die Kommunikationsbranche jetzt nicht in Gefahr sehen, aber wie der Manuel richtig gesagt hat, sie wird sich verändern müssen.
Ja, und ich glaube, wir nehmen das jetzt mal als Schlusswort mit, ihr Lieben. Ich habe auf jeden Fall sehr viel aus dieser Folge mitgenommen, um das kurz zusammenzufassen. Ich bleibe mit gemischten Gefühlen, wie immer, bei dem Thema KI zurück. Wir alle, glaube ich. Ich glaube, wir sollten, wie Manuel gesagt hat, die Hoffnung mitnehmen und auf die positiven Aspekte von KI setzen, weil die Entwicklung wird sich sowieso nicht zurückdrehen lassen. Die Technologie ist da und deswegen müssen wir, wie Christian es gesagt hat, es selbst auch bis zum gewissen Punkt in die Hand nehmen, wie wir sie einsetzen und wie wir sie regulieren oder wie wir mit ihr umgehen. Ich glaube, es bleibt spannend und ich glaube, wir sollten euch dann in 5 Jahren schon auch tatsächlich nochmal einladen, um abzugleichen mit dem, was wir heute besprochen haben. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Herzlichen Dank.
Ich sage auch Dankeschön. War sehr spannend. Und wie gesagt, 5 Jahre, ne?
Das wird auf jeden Fall sehr lustig.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, wir sehen uns früher. Aber danke.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.